Wir haben heute Heilungsgottesdienst und es wird auch unter anderem um Heilung gehen, aber ich möchte eigentlich an unserem Hauptthema noch ein bisschen dranbleiben, wo wir jetzt eigentlich schon eine ganze Weile sind. Und nochmal ganz kurz wiederholen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, wie wichtig das ist, dass wir unser Herz behüten. Ja? Und dass wir haben gesagt, davon geht, das ist die, da in uns ist die Quelle des Lebens, ja, und dass wir das mehr als alles andere behüten und bewahren sollen, ja, und dass wir das Wort Gottes nicht aus unseren Augen lassen. Und da geht es jetzt auch heute ein bisschen drum. Ich denke, dass wir nicht wirklich wissen, was es für Riesenauswirkungen hat, wenn wir im Wort bleiben. Ja, und also ich denke, ja, also du kannst auch im Computer alles nachgucken, aber eben, und dann rechtzeitig zumachen, bevor der Unglaube kommt, ne? So, weil da, was da alles drinsteht, ist genau wie wenn du Medikament nehmen musst und dann die ganze Dinge liest, was alles, ne, für Nebenwirkungen. dann ist wahrscheinlich dein Glaube bis dahin auch im Keller. So, immer aufpassen, was man redet, was man sieht, was man liest, über was man nachdenkt. Und das ist heute mein Thema, nämlich Nachdenken und Meditieren heißt die Predigt heute Morgen. Und vor dem Wort Meditieren müssen wir keine Angst haben. Das hat vielleicht einen esoterischen Touch, aber Meditieren heißt ja nichts anderes, als dass man ganz bewusst über etwas Bestimmtes nachdenkt und sich darauf konzentriert. Ja? Es ist eben Tatsache, dass nur das Wort Lesen oder nur eine Predigt hören am Sonntag, dass es nicht reicht. Ja, wenn wir daraus Gewinn ziehen wollen, wenn wir daraus Leben ziehen wollen, dann müssen wir über das Gehörte nachdenken, bis es ein Teil von uns wird. Weil das, was wir in unserem Hirn haben, das hilft uns nicht montags oder dienstags oder mittwochs oder wie, also im Alltag. Helfen tut dir das, was in deinem Herz drin ist, was Leben geworden, was zum Leben geworden ist. Wir lesen die erste Bibelstelle, die wahrscheinlich bekannteste auf dem Gebiet, nämlich Josua 1 und Vers 8. Aber auch da, es nützt uns nichts, wenn wir es wissen. Es nützt uns was, wenn wir das tun, was da drinnen steht. Und da heißt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Leute, ich gehöre wirklich zu denen, die nicht einfach sich damit abfinden, sagen, ja, das muss man jetzt machen. Ja? So oft wird ja gelehrt, ja, das muss man und das muss man. Ich habe herausgefunden, dass eigentlich immer, wenn Gott was sagt, ein Gewinn dabei ist. Gell? Und da wollen wir auch nicht falsche Demut haben. Wir wollen den Gewinn. Ja? Es hat mir so sympathisch gemacht, der David, der ist mir so sympathisch, wo der David sich entscheidet, gegen den Goliath zu kämpfen. Dann geht er erstmal hin und sagt, was kriegt der, der den Goliath bezwingt? Also der kriegt die Tochter des Königs, ja. Also da ist nicht einfach nur, ach ja, ich opfere mich für das Volk oder so. Und mir kommt manchmal in so ein falsches Ding rein, ja, das muss ich halt jetzt machen. Hey, guck nach dem Gewinn und sei drauf aus, weil das nennt man Glaube, dass man, wenn man was tut, dass man auch erwartet, dass sich Dinge ändern. Ja, Marius hat heute Morgen gesagt, er hat sich entschieden, nach dem Reich Gottes zu trachten und er erwartet jetzt, dass sich Sachen ändern. Das ist eine Glaubenshaltung. Sowas nennt man Glaube. Ja, also, es heißt hier, dass das Wort, das Gesetzbuch, aber das ist eigentlich das, was Gott sagt, ja, das Wort soll nicht von unserem Mund weichen und wir sollen darüber nachdenken. Nicht nur in der Zeit, wo du jetzt speziell mit Gott verbringst, sondern guck mal ein bisschen drauf, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug hören. Trainier dich mal selber, guck ein bisschen drauf, worüber denkst du die ganze Zeit nach? Ist es das Wort Gottes oder sind es tausend andere Dinge? Über manche Dinge muss man ja auch nachdenken, ja, wenn ich, ja, über ganz natürliche Dinge. Aber die Frage ist ja nur, wie viel Raum findet das in deinem Leben? Ja? Römer 10, Vers 17. Und da heißt also, ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Einfach gesagt, in manchen Übersetzungen steht, der Glaube kommt vom Hören. Ich habe daheim eine Bibel in Berndeutsch, hat mir mal jemand geschenkt, und da heißt, der Glaube kommt vom Losser. Das geht gut, gell? Kurz und knackig. Also, der Glaube kommt vom Hören. Und zwar heißt hier Hund. Ja, der Glaube Hund von Loser. Genau. Und zwar heißt hier durch das Wort, aber im Griechischen steht hier Rema. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Wort. Es ist dieses geschriebene Wort. Ja, das, was du jetzt einfach so liest. Ich sage nun, und da. Das ist das geschriebene Wort. Und dann gibt es noch das Rema. Das Rema-Wort ist jetzt auch das gleiche, was hier geschrieben steht, aber dann hast du es schon verstoffwechselt. Dann ist es schon das persönliche, der persönliche Touch, dass Gott zu dir redet. Das nennt man Rema. Das ist also nicht das allgemeine Wort Gottes, die ganzen, wie viel 100 Seiten, das ist alles Logos, aber wenn Gott zu uns persönlich spricht, dann ist es Rema. Also müssen wir da draußen Schluss ziehen, der Glaube kommt von der Verkündigung, aber nicht vom Logos. Glaube kannst du nicht aus dem Logos entwickeln. Glaube kannst du nicht entwickeln, wenn du einfach alles runterratest, was in der Bibel steht und dann nicht mehr drüber nachdenkst. Der Glaube kommt, wenn es zum Rema wird. Wenn du drüber nachgedacht hast. Wenn es dir persönlich wird. Und es kann so persönlich sein, dass Gott sogar Dinge aus dem Zusammenhang reißt für dich. Ja, dir eine Bibelstelle zeigt, die eigentlich so im Zusammenhang gar nicht so gesehen wird, aber auf einmal erlebst du, oh, jetzt spricht Gott zu mir. Ganz persönlich spricht Gott zu mir. Ich habe mal ein Riesenproblem gehabt mit dem Weisheitszahn, der im Kiefer oben ist, der ist übrigens immer noch da. Aber der macht mir kein Problem mehr. Und das hat mir furchtbare Schmerzen gemacht. Und der Zahnarzt hat gesagt, es gibt so ein Riesending, das kann man fast nicht. Der ist so verwachsen mit allem. Da muss man das halbe Kiefer kaputt machen, dass man das Ding rauskriegt. Und ich habe daheim gebetet. Und Herr, du musst mir jetzt ein Wort geben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hat Gott mir diesen Vers gegeben, an dir wird kein Bein zerbrochen. Das ist eigentlich total aus dem Zusammenhang, weil das ist ja die Verkündigung für Jesus, dass er, wenn er am Kreuz sein wird, dass man an ihm kein Bein zerbrechen wird. Aber ich habe in dem Moment gewusst, das wird. Hier wird nichts zerbrochen. Gar nichts. Und innerhalb von kürzester Zeit war das auch gut und seitdem ist es auch gut. Ja? Also nur als Beispiel, wie Gott durch sein persönliches Wort zu uns spricht. Und das ist es, was Glaube bringt. Ja, nicht das irgendwas, was da steht. Und ich möchte auch noch was dazu sagen. Eben, wenn wir, ich denke, die meisten Christen haben das raus, ja, wie das mit dem Glauben ist. Ja, wenn man dann das Wort liest und bekennt und darüber nachdenkt, dass dann Glaube kommt. Und ich frage mich einfach, warum wir trotzdem manche Dinge nicht erleben oder nicht so viel erleben, wie wir eigentlich gerne erleben möchten. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir keinen Glauben haben. Das hört man ja oft so schnell dahingesagt. Ja, ihr habt es nicht erlebt, habe ich halt keinen Glauben gehabt. Das glaube ich nicht. Weil Christus ist in uns und er ist unser Glaube. Also es ist Glaube da. Und Jesus sagt nie, dass wir ganz viel Glauben für Dinge brauchen. Jesus redet von Senfkornglauben. Also wir müssen nicht unter dem Stress stehen und ich brauche noch mehr Glauben und noch mehr Glauben. Also ich finde immer, entweder hast Glauben oder hast nicht. Und das weiß man irgendwie innerlich. Die Frage ist, warum erlegen wir Dinge nicht so, wie wir uns das wünschen? Und ich glaube, dass die Antwort die ist, es liegt nicht darum, dass wir keinen Glauben haben, sondern es liegt daran, dass wir auf der anderen Seite so viel Unglauben entwickeln. Ich wollte heute Morgen ein paar Bücher mitbringen, aber ich habe schon alles in der Kiste, weil ich hier umziehe. Jetzt wollte ich mal fragen, ob mir ein paar Leute ihre Bibel oder irgendwas bringen können, irgendwelche Bücher. Irgendwas, ja, das reicht mir schon. Ja, das reicht mir schon. Ja, danke. Ja, dann holst du es wieder. Genau, also der Glaube, haben wir jetzt gesagt, kommt vom Hören. Also du betest und liest im Wort Gottes und da baust du deinen Glauben auf. Ja, und da denkst du drüber nach. Ja, und dann bekennst du das Wort. Ja, und dann glaubst du und es geht dir gar nicht schlecht dabei. Ja, da, hä? Jetzt sitzen mich nur Staub. Ja, und du fühlst dich eigentlich ganz gut, ja? Und dann gehst aber aus deiner Zeit mit Gott, gehst du raus, ja? Jetzt rufst deinen Kumpel an. Mann, was hab ich, also weißt, ich habe so ein Riesenproblem, du stellst dir nicht vor, wie diese Situation ist. Ja, und dann ergehst du dich darüber. Ja, weißt, und ich glaub echt, dieser Chef, also das ist einfach so unmöglich, wie der sich benimmt, da kommen wir ja nie auf den grünen Zweig. Und weißt du was? Je mehr du redest, umso mehr baut sich dein Unglaube auf. Du hast jetzt alles Negative gesagt. Und das liegt, und du hast immer noch Glaube, aber du hast der Unglaube überwiegt. Die Zweifel, die Sorgen, die Ängste überwiegen, wenn es um Gesundheit geht. Ja, du liest Bibelstellen, das Wort Gottes und du proklamierst und du baust deinen Glauben auf. Und dann, gehst du zum Arzt und der Arzt gibt dir irgendwie eine schlechte Prognose. Jetzt kommt es darauf an, wem du glaubst. Aber wenn du da dich reinhängst, ich habe das auch mal erlebt, da habe ich mir den Daumen gebrochen da unten in der Kugel oder was auch immer das ist. Und dann war ich beim Arzt und da hat er gesagt, das dauert über ein halbes Jahr, das kann vorher gar nicht gut werden. Jetzt war ich wirklich herausgefordert, glaube ich das oder nicht? Ja, ich habe ja Glauben für den Daumen. Aber wenn ich jetzt denke, ja, und was mache ich jetzt die ganze Zeit? Und wie bewege ich mich? Und wie kann ich eigentlich meinen Knopf zumachen und meine Haare frisieren? Und siehst du, da auf einmal ist hier Ebbe. Also, wenn ihr sehen würdet, wie ihr mich heute Morgen anguckt, mit so großen Augen. Mir geht es wirklich darum, dass es klar wird, warum das so wichtig ist, über das Richtige nachzudenken. Weil dir dein Glaube flöten geht. Und wenn du keinen Glauben hast, dann kannst du auch Dinge nicht erleben. Aber es eben, du hast Glauben, du musst nur gucken, dass dieser Unglaube nicht so hoch wird. Und alles überschattet. Ja, das geht ja immer darum, ja, und wenn, aber dann vorher die Rechnung und bevor ich das Geld habe, ja, und wenn das, die und die Situation kommt, und da können wir stundenlang drüber nachdenken. In dieser Zeit kannst du auch über Sport nachdenken und dann strotzt du vor Glauben und dann muss sich die unsichtbare Welt und die sichtbare danach richten. Ja? Dankeschön. Also, es ist so wichtig, dass wir Zweifel wegschneiden aus unserem Denken. Du kannst es auch richtig loslösen. Sag, im Namen Jesu, diese Zweifel, die löse ich jetzt weg von meiner Seele. Ich will das nicht mehr haben. Diese Ängste, die mich dann andauernd behindern, ich löse es weg. Und ich binde an meine Seele den Frieden Gottes und Glauben. Und dann werden wir auch mehr erleben. Ja? Also wir müssen wirklich darauf achten, dass wir mehr unsere Gedanken, also unser Inneres auffüllen mit dem, was Gott sagt, als mit dem anderen. Du weißt ja auch, wenn ein Glas voll ist, dann geht nichts mehr rein. Also wenn es voll ist von Gott, dann geht das andere gar nicht mehr rein, das Negative. Im Psalm 1, Vers 1 bis 3. Da steht es ähnlich. Da heißt, glücklich ist der Mann, oder selig ist der, weiß nicht, da steht auch glücklich, ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Möchtest du so ein Tausendsassa sein? So einer, der alles, was er anfasst, wo alles gut wird, was man anfasst? Hier ist das Rezept dafür. Ja? Es heißt hier glücklich, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Und wir denken immer, ja, sowas, was ganz schlimm ist. Ja, ich, der Gottlosen, wenn man irgendwo in irgendeiner Kneipe sitzt und gemeinsam über, was weiß ich, über jemand herzieht, da sitze ich ja nicht, da gehe ich ja nicht. Also sowas mache ich nicht. Ich bin nicht bei den Spöttern. Ja? Und wenn sie im Geschäft über das und das lästern, so, dann gehe ich auch nicht hin. Und dann denke ich mir, wir sind fein raus. Aber das reicht nicht, Leute. Wenn wir den Gewinn haben wollen, dann reicht es nicht. Ja? Sondern dann geht es viel feiner. Ja? Dann, ich sitze auch bei den Gottlosen, wenn ich daheim in meinem Familienkreis über den und den schimpf. Dann sitze ich auch unter den Gottlosen. In Anführungszeichen. Du verlierst nicht deine Errettung wegen dem, nicht, dass mir jetzt jemand falsch versteht. Ja, aber das ist einfach nicht göttlich, was du dann machst. Verstehst du, es geht viel feiner. Wir geben uns schnell zufrieden. So, das mache ich nicht und das mache ich nicht, also bin ich fein raus. Und die Frage ist ja einfach, wollen wir noch mehr mit Gott erleben? Und wenn wir mehr erleben wollen, dann müssen wir uns in die andere Richtung bewegen, dann muss man mehr Feintuning haben. Ja, und dann eben, dann kommt wieder diese gleiche Lösung, dass wir über sein Wort nachdenken und dass wir dann ein fruchtbares Leben haben. Ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der bringt Frucht. Und da heißt es, dessen Laub verwelkt nicht. Also, und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die fruchtbar sind, wo leben. Ja? Wenn bei dir, selbst wenn es nicht groß negativ ist, aber neulich habe ich mal so einen Kommentar von jemandem gehört, der gesagt hat, wenn es bei dir immer so gleichmäßig dahin geht, dann bist du tot. Das ist die Nulllinie. Also beschwer dich nicht, wenn es mal drunter geht, aber dann geht es nachher auch wieder drüber. Das ist Leben. Wir erleben alle negative Dinge. Wir erleben alle unsere Pleiten. Ja, oder wie auch immer du das nennen willst, unsere Anfechtung oder sowas. Ja, unsere Negativen, das erleben wir alle. Aber dann kannst du wieder hochkommen. Ja, das sind die Zacken in unserer Krone, haben wir mal gesagt. Ja, du bist im Tal eben und dann kommst du hoch in die Gegenwart Gottes, erlebst dein Wunder und irgendwann bist du wieder im Tal und da erlebst du wieder dein Wunder. Und so kommt diese Krone zustande von der Autorität und von der königlichen Herrschaft, indem du Dinge überwindest und wieder hochgehst und dich wieder an Gott klammerst und an sein Wort. Und das ist eigentlich Leben. Wenn jemand verspricht, ja komm zu Jesus und dann ist alles gut, das ist gelogen. Das haben wir alle erlebt, dass das nicht stimmt, weil wir einen Feind haben und eben alles wird gut, wenn wir im Himmel sind. Dann wird alles gut. Aber solange wir auf der Erde sind, wird es immer Dinge geben. Aber auch auf der Erde kann ich wählen, wie viel Leben von Gott ich mit drin haben will und wie viel ich halt einfach leben will und das denken will und tun will, was ich selber kann. Eben nochmal dieses Nachsinnen, dieses Meditieren über das Wort Gottes. Das bedeutet auch, dass du dir Dinge vorstellst, die so noch nicht existieren. Das ist dann der nächste Schritt. Nicht nur jetzt glauben, oh, das ist das, was Gott sagt und das bekenne ich und das glaube ich, sondern dass du anfängst zu träumen. Dass du dich geheilt siehst. Mit deinen inneren Augen. Das ist Meditieren, das Träumen in Jesus, dass du auch Dinge siehst, die noch nicht da sind. Und Gott gibt auch in der Bibel Menschen Anleitung. Zum Beispiel, wo der Abraham die Verheißung für seinen Sohn bekommt, dann sagt Gott zu ihm, schau die Sterne an im Himmel und schau den Sand am Meer an. Das heißt, dass der Abraham immer sich was vorstellen kann, dass er immer was sehen kann mit seinen geistlichen Augen. Nachts die Sterne, ja, Herr, das hast du gesagt, so werden meine Nachkommen sein. Und am Tag steht er da und er sieht den Sand, ja, das hast du gesagt, Herr. Ja, und wenn es da hilft, dann mach dir irgendwo ein Foto oder, keine Ahnung, oder schneid dir was aus. Und ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, sie haben sich am Anfang vom Jahr so eine Collage gemacht und haben überlegt, was hat Gott zu mir gesagt und was erwarte ich. Und am Schluss vom Jahr haben sie es angeschaut und die Sachen, die da drauf waren, die sie jeden Tag angeschaut haben und darüber nachgedacht haben und innerlich schon gesehen haben, es ist alles passiert in dem Jahr. Also es hat was. Ich persönlich bin jetzt eben nicht so ein visueller Mensch. Ich denke mir, ich komme auch ohne aus, aber ich habe auch schon festgestellt, es hilft. Ja, wenn manche Leute brauchen mehr Bilder und deswegen kommt ihr manchmal auch ein bisschen zu kurz, habe ich nicht so viele Demonstrationen in der Predigt, weil ich, ja. Aber heute habe ich ja mal was gemacht. Ne? Ja, genau. Ich mache dafür so und so. Genau. Also, oder zum Beispiel, was auch ein ganz krasses Ding ist, wie der Jakob. Kennt ihr die Geschichte vom Jakob, wo er dann zum Laban sagt, was kriege ich dafür, dass ich dir all die Jahre gedient habe? Und da haben sie so Deals gemacht, ja. Also einmal, und dann haben sie zum Beispiel gesagt, alles, was gescheckt ist und gefleckt ist, das gehört dem Laban. Und dann hat er alle schwarzen und weißen Tiere stehen gelassen, ist ganz weit weggereist und ist da mit seinen gefleckten Dingern gewesen. Und dann hat er sich auch was gemacht zum Sehen, zum Glauben. Er hat sich Routen gemacht und so weiße Dinge reingeschnitten, also dass die praktisch wie gescheckt waren und über die Tränke gelegt und immer, wenn die brünstig waren, und zwar die gesunden Tiere, dann hat er das da hingelegt, aber das geht ja nicht nur darum, dass er es hingelegt hat, es war für ihn so ein Glaubensding. Wenn er das sieht, dann sieht er diese gesprenkelten Tiere, die kommen und war ihm nur reich. Ja, also er hat was zum Sehen gehabt, er hat sich was vorgestellt, er hat davon geträumt, von seiner großen Herde. Und ich frage dich heute Morgen, was träumst du und was stellst du dir vor? Das hat auch was mit Meditation zu tun. Siehst du dich gesund? Ich habe ein Zeugnis gehört vor kurzem von jemand, der ist Heilungsprediger und der hat für eine fast blinde Frau gebetet. Und dann hat sie halt ihre Augen zugehabt, dann hat er gebetet für sie und dann hat sie ihre Augen aufgemacht, dann hat er gesagt, nein, lass die Augen zu. Und dann, ja, wieso? Und dann wollte sie wieder aufmachen. Nein, lass die Augen zu. Ja, warum muss ich die Augen zumachen? Du machst die Augen erst auf, wenn du innerlich sehen kannst, dass du siehst. Dann hat es eine Weile gedauert und er hat sie immer wieder gefragt, kannst du sehen, dass du siehst? Aber mit zu den Augen, oder? Kannst du sehen, dass irgendwann ist es, ja, jetzt kann ich sehen, mach die Augen auf und ist geheilt. Also es hat was, die Vorstellungskraft. Und das kannst du auf alles anwenden. Wie siehst du deine Kinder? Ich könnte jetzt nochmal die Bücherstapel hören, ja? Da hast du das Wort und die Verheißung und dann türmt sich dein Glaube auf, ja? Und dann siehst dein Kind und sagst, ja, das wird ja doch nichts. Und dann kommt der Unglaube. Und dann redest du mit der Nachbarin, dass deine Kinder so unmöglich sind oder was weiß ich. Wie siehst du deine Kinder? Siehst du das, was Gott in sie reingelegt hat? Ja? Siehst du deinen Ehepartner, deine Familie errettet? Das ist manchmal schwierig mit so Sachen, wo man jeden Tag damit konfrontiert ist. Da ist es am schwierigsten, finde ich. Ich kann ganz einfach Sachen sehen, mit denen ich nicht jeden Tag zu tun habe. Geht viel leichter, oder? Ja. Aber was man jeden Tag vor Augen hat, das ist schwieriger. Aber ring dich da durch und mach das ganz bewusst und stell dir das vor, wie du das haben willst, was die Verheißung ist. Und sei ehrlich mit dir selber, ja, wie du dich auch benimmst. Zum Beispiel, wenn wir Probleme haben, läufst du die ganze Zeit mit dem Problem und hast es schon einkalkuliert? Oder läufst du so, wie wenn du es schon überwunden hättest? Also das ist, finde ich, vor allem, wenn es um Krankheit geht, sehr schwierig. Also, und ich sehe das auch ein, wenn man 40 Fieber hat, dann muss man jetzt nicht rumtanzen. Das meine ich nicht. Weißt du, aber gerade wenn es so um längerfristige Sachen geht, was redest du? Wie planst du? Sagst du schon, ja, da kann ich nächstes Jahr nicht hin, weil ich bin ja krank. Und das kann ich nicht machen, weil ich bin ja krank. Oder das, oder keine Ahnung, da kann ich nicht planen. Oder siehst du dich gesund und verhältst dich so? Und bitte versteht mich nicht falsch, ich nicht irgendwas mit, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann muss ich halt, dann muss ich liegen. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine das, was in deinem Innersten vorgeht. Was du innerlich vor deinen Augen siehst. Und dir dann schon vorstellst, wie das alles wieder gut ist und wann du deine nächste Wanderung machst und so weiter und so weiter. Oder hast du alles schon so eingeplant und dann, und was das Allerschlimmste ist, das glaube ich nicht, dass hier jemand drin sitzt, aber das habe ich auch schon erlebt, dass Leute dann einfach mit ihrer Krankheit auch handeln. Oh, nee, ich habe Kopfweh, das ist noch eine gute Ausrede, ich mag das und das nicht tun, weil ich habe ja mal wieder die Migräne oder sowas. Also das sowas gibt es hier drinnen nicht, aber wenn du mit so jemand mal zum Reden kommst, dann ermuntere doch die Person und sag so, wenn du die Krankheit benutzt als Alibi, dann wirst du nicht geheilt werden. Und es ist manchmal so einfach. Ja, es gibt da so heikle Sachen, wo man am liebsten nicht tun würde. Und da hast du gerade eine gute Ausrede. Lass dich nicht verführen. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Ich habe im Frühjahr endlich mal einen Test machen lassen, weil ich eben auch mit Allergie zu tun habe. Und habe eigentlich nie wirklich gewusst, gegen was ich wirklich allergisch bin. Und da habe ich so einen schlimmen Schub gehabt. Und habe gedacht, also gut, jetzt gehe ich mal zum Arzt. Aber ich kann dir sagen, die Liste, wo der mir gegeben hat, die habe ich ganz schnell wieder weggelegt. Weil ich gedacht habe, da darf ich ja gar nichts mehr. Da habe ich ja noch das, was ich bis jetzt gar nicht gewusst habe. Ja, weißt du, so Sachen so Kreuz, alle, was man dann nicht essen darf, weil, wenn ich gegen die Hasel allergisch bin, dann darf ich dann das nicht essen, weil das dann wieder das. Und da habe ich gedacht, nee, ich lasse mich nicht so beschneiden. Ich merke schon dann selber, wenn es nicht geht oder muss es dann anpassen. Aber nicht gerade von vornherein mein Leben so dermaßen beschneidet, nur weil das auf irgendeinem Zettel steht. Ganz sicher nicht. Meditation ist auch zum Beispiel Gebet. Wir haben gesagt, Meditation ist das Wort lesen und darüber nachdenken. Wir haben gesagt, Meditation ist, wenn du Dinge siehst, wenn du träumst, die eigentlich noch nicht existent sind, weil du sie im Gebet in Anspruch nehmen willst. Aber Meditation ist auch Gebet. Ja, es muss nicht nur stumm sein, sondern dass du mit Gott redest und sagst, Herr, ich hab echt eine Frage. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Oder was willst du mir zeigen? Da denkst du ja auch darüber nach, wie Gott mit dir ist und was Gott zu dir redet und wie er mit dir sprechen will und wie er es haben will. Also dann denkst du ja auch über Gott nach und redest mit ihm und dann kann er dir ja auch Tipps geben, was du vielleicht tun könntest oder wie er sieht, wenn du über Ablehnung unter Ablehnung leidest und dann hörst, wie Gott dich liebt und dass er dich angenommen hat und dass du wertvoll für ihn bist, das hilft ja auch. Also das ist dann nicht nur meditiert, sondern das ist mit Gott geredet und dann bist du am Ende auferbaut. Ja? Eben, wenn du dir einfach das merkst, ja, dass wenn du mehr über Gott nachdenkst und über sein Wort, dann hat einfach der Feind keinen Platz. Wir wissen auch alle, zum Beispiel, wenn es um Versuchung geht, um Verführung geht, der Feind kann dich nur mit dem versuchen, was er vorher in dein Hirn reingepflanzt hat. Wenn wir das mal kapieren würden, Leute, das wissen wir vielleicht in unserem Herzen, aber wenn wir das in unserem Herzen kapieren, dann passiert uns manches nicht so. Weil es fängt immer mit den Gedanken an, oh, ich brauche jetzt, ich muss jetzt aber das haben oder oh ja, oder und ja, so. Und dann kommt die Verführung, aber wenn du es gleich raushaust und sagst, nein, und Gott hat aber was anderes gesagt, auf dem Gebiet kann der Feind dich nicht verführen. Also mir ist oft schon so gegangen, dass ich daran auch spüre, ob ich Glauben habe oder ob Dinge auch von Gott sind, wenn ich sie innerlich sehen kann. Deswegen glaube ich auch an das Gemeindegebäude, weil ich das sehe. Das sehe ich schon. Ich sehe, wenn ich da hinten vorbeilaufe, manchmal laufe ich da mit dem Hund vorbei, weil da hinten das Fitness ist und dann laufe ich manchmal nur mit dem Hund, laufe ich da hinten an dem Grundstück vorbei und dann sehe ich das Haus. Obwohl es vom Natürlichen her jetzt gar nicht so aussieht, als ja, wir gehen und machen so unsere Schritte. Also überleg dir mal, dass wenn du Dinge sehen kannst, wenn du deinen Partner errettet sehen kannst, wenn du deine Krankheit geheilt sehen kannst, dann dauert es auch nicht mehr lang, bis du es hast. Wir lesen noch ein paar Bibelstellen zu dem Matthäus 6. Es ist wirklich ein Geheimnis. Und eben in unserem Kopf haben wir es, aber haben wir es als Offenbarung, haben wir es als Rema, sodass wir auch dann wirklich das umsetzen und damit leben. Das ist eben die Herausforderung. Matthäus 6, Vers 26 bis 28. Und da heißt, sagt Jesus, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Das ist auch sowas, was du sehen kannst. Wenn du Sorgen hast mit Finanzen oder mit Versorgung, dann schau dir die Vögel an. Und dann sag, ja Herr, das sagst du schon in deinem Wort, ja, dass du die Vögel versorgst und die machen gar nichts, und umso mehr wirst du mich versorgen. Das sind so Hilfen, wo du dir einbauen kannst, dass du was hast zum Anschauen, zwar das Richtige zum Anschauen. Johannes 4, Vers 35. Ich mach nicht so lang, weil es ist heiß, ich bin gleich fertig, aber das paar Bibelstellen will ich noch sagen. Johannes 4, Vers 35, und da steht, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Jetzt hast du hier den krassen Unterschied zwischen Unglauben und Glauben. Der Unglaube sieht das, was vor Augen ist, nämlich offensichtlich war die Ernte eben noch nicht reif. Aber Jesus sagt, erhebe deine Augen, sieh mehr als das Natürliche, die sind weiß. Ja? Und so können wir auch die Dinge sehen, für die wir glauben. Können wir sehen, brüllen wir mit den Löwen oder heulen wir mit den Wölfen und sagen, oh, das Wald und, oh, und das ist alles schwer und so. Oder sehen wir das Feld weiß zur Ernte. Und sagen, wir glauben aber, dass der Herr hier wirken wird, nicht nur durch unsere Gemeinde, sondern auch die anderen. Und wir wollen Reich Gottes bauen. Wir sehen schon, wie Leute verändert werden. Und das ist es, was wir sehen. Und nicht, ja, noch 10 Jahre fasten und beten oder so. Ja? Hebräer 11, Vers 1. Auch ganz klar, da darf nicht fehlen, wenn man über sowas redet. Hebräer 11, Vers 1. Nochmal ganz grundlegend, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also hier haben wir das wieder. Du willst was, was du jetzt noch nicht siehst. Aber Glaube ist, wenn du überzeugt davon bist, und es hilft dir, wenn du deine Augen trainierst auf dieses Übernatürliche, dass du das dann schon sehen kannst. Und dann kommt es auch. Zuletzt Epheser 1, Vers 18, wo es heißt, dass der Herr erleuchtet die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens ist und was seine überragende Macht und Herrlichkeit und Kraft ist. Das kannst du beten als Verstärkung. Ja? Dass du, wenn du heute Morgen sagst, ja, ich will das, dann kannst du das zu deinem täglichen Gebet machen. Und dann betest du für den Herr, lass mich sehen, was du siehst, erleuchte meine Herzensaugen, dass ich das sehen kann, was du willst, dass ich mein Erbe sehen kann, ja, dass ich meine Berufung sehen kann, dass ich deine Stärke, deine Kraft, deine Wunder sehen kann, dass ich sehen kann, was du wirken willst. Weil Jesus sagt, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Man braucht eben mehr als die normalen Ohren und als die normalen Augen. Ja, und und jetzt möchte ich einfach heute Morgen wirklich nochmal dich herausfordern. Wie siehst du dein Leben? Was ist gerade alles los in deinem Leben? Bist du vielleicht traurig oder hast du eine Herausforderung? Hast du mit Gesundheit, mit Versorgung zu kämpfen? Dann bet heute Morgen dieses Gebet und sag, Herr, öffne mir die Augen darüber, was du tun willst, und hilf mir, dass ich es auch sehen kann. Und zeig mir, wenn ich zu viel über die negativen Dinge nachdenkt. Davon muss man überführt werden, weil das ist so in der Gewohnheit, das merkt man ja gar nicht. Ich habe es dir letztes Mal schon gesagt, wenn es dir hilft, schreib es auf, was du denkst. Schreib es auf, wie viele positive Dinge du denkst und wie viele negative Dinge du denkst den ganzen Tag. Wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen und das passt, finde ich, heute richtig gut. Wir haben es normalerweise ja den ersten Sonntag im Monat, aber letzten Sonntag haben wir die Segnung gehabt vom Elia und haben gefunden, das ist alles ein bisschen viel aufs Mal und wollen es aber nicht ausfallen lassen. Und ich finde, heute passt es. Kannst du jetzt gerade den Bund nochmal mit Gott machen und sagen, ja, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du mit mir im Bund bist. Ich glaube, dass du für mich bist und nicht wider mich bist. Und ich glaube, dass die Verheißungen Ja und Amen sind in Christus Jesus. Ja, wir wollen es austeilen und nachher zusammennehmen. Wenn wir alle haben, Daniel und Tina, betet ihr für, kommt ihr raus fürs Abendmahl?
Danke, Jesus. Danke, dass du kein ferner Gott bist, sondern ein Gott, der einen unglaublichen Plan für uns hat. Und danke, dass du was getan hast, dass du uns niemals auferlegen würdest, dass wir ein Kind von uns opfern, aber du hast es getan. Und ich danke dir so für diese Unglaublichkeit, dass du das für jeden Einzelnen von uns getan hast. Und ich möchte es in Anspruch nehmen. Ich möchte in Anspruch nehmen, was die Auswirkung davon ist, dass wir nicht in einem Bund leben, wo wir mega opfern müssen, sondern dass wir frei sind, das aus unserem Herzen zu tun. Die Dinge, die du uns auferlegst, die dienen uns zum Besten, Herr. Und ich möchte mich entscheiden, dass ich das in Anspruch nehme, dass dieses Opfer in meinem Leben echt so zur Freiheit wird. Und ich möchte sehen, wie wir gesund sind, wie dein Heil über uns kommt, weil wir das in Anspruch nehmen, dass wir dein Blut in Anspruch nehmen und dass wir sehen, wie Menschen heil werden in ihrer Seele, weil sie sehen, dass du alles schon für sie getan hast. Und das ist so ein Liebesbund und so ein herrlicher Bund. Ich möchte ihn in Anspruch nehmen. Ich möchte sehen, dass wir so verbunden sind, dass ich gar nicht anders kann, als in deine Richtung zu schauen. Danke, dass du das aus Liebe getan hast und dass du es jederzeit wieder tun würdest. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du diesen harten Weg für uns gegangen bist, Herr. Dass wir in Freude auf dieses Opfer schauen können. Nicht in Demut, aber nicht in Scham. Du hast es gerne getan, du hast es gewusst und du hast den Weg trotzdem eingeschlagen, obwohl du wusstest, wie hart er sein wird. Ich danke dir dafür, dass deine Freiheit, die du da hattest, das zu tun, obwohl du auch als Mensch diese Angst hattest, trotzdem hast du es getan. Ich danke dir, dass wir deshalb keine Angst haben müssen und dass wir in Freiheit laufen können. Danke, Jesus. Thank you.
Kreuz gegangen bist. Und eigentlich ist nicht mehr, es ist nichts mehr hinzuzufügen, was Daniel gebetet hat. Und ich danke dir, dass wir die Kraft von dir haben, einfach auf dich zu schauen. Nicht auf unsere Probleme. Wir müssen uns entscheiden. Aber wir kriegen auch mit durch dich die Kraft, uns entscheiden zu können, weg von den Problemen zu schauen und auf dich zu schauen. Egal, was die Probleme sind, ich danke dir, dass es uns möglich ist, weil durch dich sind alle Dinge möglich. Ich danke dir, dass du deinen Körper zerschlagen lassen hast, dass dein Blut geflossen ist und dass wir durch diesen Bund, den wir durch dich haben und in dem wir stehen, dass wir einfach Freiheit haben, richtige Freiheit in dir. Ich danke dir so sehr dafür, Jesus.